Hallo ihr Lieben, hallo alle. Hier ist der Podcast Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche bisher oder ein schönes Wochenende und habt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund. Es sind ja doch sehr viele momentan krank und hängen irgendwie völlig in den Seilen. Ja, es kann im Grunde nur besser werden dann, oder? Wenn ihr ins Wochenende startet, dann wünsche ich euch natürlich auch gleich ein schönes Wochenende und wollte heute etwas zur Darmgesundheit mal erwähnen oder erzählen. Ich habe mir hier einen Stuhlbefund parallel dazu aufgerufen am Computer und damit ich mich an dem so ein bisschen langhangeln kann und euch vielleicht ein bisschen von der Wichtigkeit einer Stuhlanalyse überzeugen kann. Ist ja etwas, was ein bisschen Tabuthema ist, Stuhlanalysen werden nicht gerne besprochen oder darüber wird nicht gerne gesprochen, über die Konsistenz des Stuhls, über Farbe und Geruch, ob Durchfall oder Verstopfung, ob wechselnde Stühle eine Rolle spielen, ob das Badezimmer, die Toilette anschließend für Stunden kontaminiert ist und man da nicht mehr reingehen kann oder ob das alles sehr entspannt verläuft. Also das ist ein Thema, wo ich feststelle, dass das immer noch sehr tabuig ist und wo viele versuchen auszuweichen und sich vielleicht auch manchmal dann selbst betrügen, wenn ich die Frage stelle nach dem Stuhlgang. Genau, und wie gesagt, zu dem Zweck habe ich mir jetzt hier eine Stuhlanalyse mal aufgerufen und dann könnten wir die mal durchgehen. Also wann lasse ich eine Stuhlanalyse machen? Fangen wir doch erstmal so an. Wann lasse ich eine Stuhlanalyse machen? Ich lasse eine Stuhlanalyse machen bei Müdigkeit und Erschöpfung, bei Gelenkschmerzen, bei Rheuma, bei Arthrose, bei Diabetes, bei Bluthochdruck. Also eigentlich bei fast jeder Erkrankung kann man eine Stuhlanalyse machen. Der Darm ist das Organ, was eben uns am Leben hält, wenn man so möchte. Also natürlich hält uns auch das Herz am Leben, aber über den Magen und den Darm nehmen wir die Nährstoffe auf, die uns lebendig halten und die uns Energie geben und so weiter. Wenn also der Darm nicht in der Lage ist, aus der Nahrung die Nährstoffe herauszuziehen, dann hätten wir wirklich sehr, sehr schlechte Karten, weil wir könnten dann nur über Infusionen überleben. Also es gibt, man kann ohne Magen, kann man sehr, sehr gut leben. Also sehr, sehr gut leben ist jetzt übertrieben, aber man kann ohne Magen leben, sagen wir es so. Die Lebensqualität ist jetzt auch nicht unbedingt die beste, aber man kann leben. So, also es ist jetzt nicht ein Todesurteil. Wenn ich den Magen entfernt bekäme, wäre das nicht mein Todesurteil. Bekomme ich aber den Darm entfernt, ist das mein Todesurteil tatsächlich. Außer ich hänge mich halt dauerhaft an Infusionen und lass mich halt dauerhaft mit Infusionen, mit Nährstoffen und Vitaminen versorgen. Da das aber ja eigentlich nicht der Plan des Lebens ist, dauerhaft im Krankenhaus zu liegen und Infusionen zu bekommen und auch Hormone zu bekommen, hat der Darm eben ja die Fähigkeit, uns wirklich brach zu legen. Also dass wir keinerlei Energie mehr haben, dass wir keine Überlebenschance haben, wenn der Darm im Ganzen entfernt würde. Entnimmt man Teile des Darms, also durch Darmkrebs beispielsweise, dann ist das unproblematisch, weil der Rest des Darms dann eben die Aufgaben zum Teil mit übernimmt, beziehungsweise es verändert sich unter Umständen etwas an der Verdauungsleistung. Aber mit einer Teilentfernung des Darms kann man auch leben. Die Lebensqualität ist dann wieder das, was da auf einem anderen Feld diskutiert werden muss, aber man lebt. Das ist erstmal das Wichtigste. Also ohne Darm kein Leben, weil ohne Darm würden die ganzen Nährstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen, nicht verdaut werden können und ausgeschieden werden können. Also es fehlt einfach die Fähigkeit, das Aufgenommene zu verwerten. Wir nehmen ja Nahrung auf, wir kauen diese Nahrung. Dadurch werden dann Kohlenhydrate schon gespalten, es werden bestimmte Enzyme ausgeschüttet, die dafür zuständig sind, Kohlenhydrate und Zucker zu verwerten und Dann rutscht das Ganze in den Magen runter. Im Magen wird es dann weiterverarbeitet. Die Magensäure zersetzt das Ganze. Der Intrinsikfaktor schnappt sich das Vitamin B12 und schiebt es in den Dünndarm, in den Zwölffingerdarm. Von da aus wird es aufgenommen. Eisen wird über den Dünndarm anschließend aufgenommen. Magnesium wird im Magen weiterverwertet. Proteine werden angedaut und so weiter und so fort. Also der Magen hat da halt eine sehr wichtige Funktion. Und wenn der Magen die Nahrung aufgenommen hat, dann wird eben Magensäure ausgeschüttet, das Ganze wird zersetzt, das Ganze wird angedaut und dann portionsweise in den Dünndarm entlassen. Wenn der Magen Magensäure ausschüttet, dann hält sich die Bauchspeicheldrüse direkt schon bereit, Enzyme auszuschütten, die Pankreas, also die sogenannte Pankreaselastase auszuschütten. Das sind Enzyme, die für die Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettverdauung zuständig sind. Und dann wird parallel dazu im Zwölffingerdarm Bicarbonat ausgeschüttet. Dieses Bicarbonat neutralisiert zum einen die Magensäure, also die noch an der Nahrung klebt, am Speisebrei klebt. Und das Bicarbonat aktiviert dann die Pankreaselastase, also die Enzyme der Bauchspeicheldrüse, damit die aktiv werden können. Wenn wir nicht genügend Kauleistung haben, dann rutscht die Nahrung eben weitestgehend unverdaut in den Magen runter. Und der Magen ist ein bisschen überfordert mit der Situation. Der kann das dann auch nicht so gut verarbeiten. Wenn wir nicht genügend Enzyme von der Bauchspeicheldrüse, also aus der Bauchspeicheldrüse ausschütten, dann können eben Kohlenhydrat, Fette und Eiweiß auch nicht richtig verdaut werden. Das Resultat daraus ist, dass die weitestgehend unverdaute Nahrung weiter rutscht in den Darm. Dort gibt es eine unzureichende Fähigkeit der Spaltung, der Weiterverarbeitung. Was dann passiert ist, dass die Nahrung eben einfach unverdaut in den Darm runterrutscht und dort ganz viel Gärung und Fäulnis freisetzt. Gärung und Fäulnis bedeutet immer, dass der pH-Wert sich auch im Darm verändert, dass bestimmte Bakterienstämme das Milieu halt nicht gut überleben, andere Bakterienstämme da gut einfach drüber wachsen, also aufwuchern, die dieses Milieu dann eben wiederum ausnutzen und die wertvollen Nährstoffe gehen eben verloren. Der Gärung und Fäulnis gibt halt, hat auch immer das Problem, dass es dann eben eine große Histaminfreisetzung im Darm gibt und der Darm insgesamt dann eben ein verändertes Mikrobiom aufweist, also eine veränderte Besiedlung aufweist, die nicht unbedingt zu unseren Gunsten ist. Wenn Kohlenhydrate nicht gespalten werden können, nicht weiterverarbeitet werden können durch die Bauchspeicheldrüse, dann werden sie zu Zucker umgewandelt. Der Zucker bleibt dann ebenfalls da liegen. Dann wird, also in diesen Parametern, die ich über den Stuhl messen lasse, werden auch immer Verdauungsrückstände mitgemessen. Und diese Verdauungsrückstände bestehen eben aus der Messung von Stärke, Wasser, Eiweiß, Fett und Zucker. So dass ich eben sehen kann, werden Kohlenhydrate verdaut oder werden die nicht verdaut, denn dann steigt der Zuckergehalt im Stuhl massiv an. Dieser Zucker kann dann eben zurück in die Blutbahn gelangen und zu einer Insulinresistenz führen. Der kann müde machen, der kann chronische Entzündungen fördern, der kann Bluthochdruck verursachen und so weiter und so fort. Also nicht optimal. Es ist also nicht nur die Bakterienstämme im Darm, die wichtig sind, sondern eben auch die entsprechenden Organfunktionen, wie eben Bauchspeicheldrüse, Magen, Zwölffingerdarm und so weiter. Die müssen halt auch gut funktionieren. Es ist ein sehr, sehr harmonisches Zusammenspiel von Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase und so weiter. In der Stuhlanalyse wird dann einmal der pH-Wert analysiert, also der Stuhl-pH-Wert, ob der sehr sauer ist, also unter 5,5 liegt, also deutlich unter 5,5 liegt, oder ob der Stuhl eben sehr basisch ist und über 6,5 liegt, denn beides ist nicht optimal. Der Stuhl beziehungsweise der Stuhl-pH-Wert sollte sich so bei 6 ungefähr befinden oder in einer Range zwischen 5,5 bis 6,5. Wenn man da jetzt das Mittel rausnimmt, wäre es eben der pH-Wert 6. Liegt der pH-Wert bei 7, ist es zu basisch. Das Milieu ist nicht optimal für einige Bakterienstämme. Und andere Bakterienstämme nutzen dieses Milieu aus, um dann eben, wie gesagt, zu wachsen. Dann wird in der Stuhlanalyse noch geguckt, wie die Konsistenz ist. Auch darüber bekomme ich immer eine Information, fest, weich, breiig und so weiter. Und dann geht es weiter mit der Fäulnisflora. Die Fäulnisflora umfasst das Escherichia coli Bakterium, Proteus species, Klebsiella, Enterobacter, Serratia und so weiter und so fort, Citrobacter, Clostridium species und das ist diese sogenannte Fäulnisflora. Wenn hier Bakterien sehr stark aufgewuchert sind, spricht es eben für ein hohes Fäulnismilieu im Darm, was eben auch Histamin freisetzt, was eben auch viel Gase freisetzt, also die Methanbildung, dass man eben dann ständig sich überbläht fühlt. Escherichia coli Bakterien sind unter anderem für die Kohlenhydratverdauung mit zuständig. Sind die coli Bakterien zu niedrig, dann funktioniert eben die Verdauung von Kohlenhydraten nicht richtig. Auch das gibt Gärung und Fäulnis, das gibt Blähungen und wenn das Escherichia coli Bakterium sehr hoch aufgewuchert ist, kann das eben ein Histaminbildner darstellen, der eben viel Histamin freisetzt und dieses Histamin macht die Darmschleimhäute durchlässig, kann Muskel- und Gelenkschmerzen verursachen, kann Brain Fog verursachen, kann die Schilddrüse durcheinander bringen und so weiter und so fort. Clostridien, also das Clostridium species, das hat eine relativ hohe Toleranzgrenze, heißt aber nicht, dass es unbedingt auch gut ist, wenn es so hoch im Darm toleriert werden kann. Clostridien haben die Fähigkeit, eben Ammoniak zu produzieren im Zerfall und Ammoniak hat wiederum die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren. Deswegen sollte man Clostridien eben so niedrig wie möglich halten und die sollten jetzt nicht extrem hoch aufwuchern. Nach der Fäulnisflora geht es mit der sogenannten Säuerungsflora weiter. Die Säuerungsflora ist die sogenannte protektive Flora, also das, was eben die Darmschleimhäute schützt. Das liegt wie eine Art Biofilm auf den Schleimhäuten und sorgt eben dafür, dass der Darm vor Erregern geschützt ist, also vor Angriffen von Erregern, dass er dass da ein Schutz ist. Rattert ja jeden Tag eine Wurst dran vorbei. Wann immer ich verdaue, werden ja die Rückstände dann eben im Darm gesammelt, geformt und dann eben ausgeschieden. Und das heißt, dass die ausscheidungspflichtigen Substanzen, die der Körper nicht verwerten kann, nicht mehr braucht, die werden dann ja eben über den Darm, durch den Darm geschoben. Und wenn die Darmschleimhäute dann eben Lücken aufweisen, also dass eben bestimmte Bakterienstämme zu niedrig da oder zu wenig da sind, dann kann eben das, was eigentlich hätte ausgeschieden werden sollen, zurück in den Stoffwechsel, in die Blutbahn gelangen. Der Darm ist ein wahnsinnig gut durchblutetes Organ, muss ja auch, damit eben die Nährstoffe ja auch aufgenommen werden können, die aus der Nahrung kommen. Wenn da jetzt nur so 3 kleine Blutgefäße auf der kompletten Fläche des Darmes wären, dann hätten wir wirklich auch da schlechte Karten, die Nährstoffe aufzunehmen. Also gibt es ganz, ganz viele kleine Blutgefäße, die eben die Nährstoffe aufnehmen, die Hormone aufnehmen und so weiter, die Flüssigkeiten aufnehmen, die Flüssigkeiten aber auch in den Darm hineingeben können. Und das heißt, wenn jetzt nicht genügend Schutz, also der Biofilm halt nicht in ausreichender Form auf dem Darm drüber liegt, auf den Darmschleimhäuten drüber liegt, dann kann das, was eigentlich hätte ausgeschieden werden sollen, zurück in die Blutbahn gelangen. Und da kann man sich ja gut vorstellen, dass das auch nicht optimal ist. Man kann dann eben davon ausgehen, dass das Immunsystem an den Stellen des Darmes eben sehr, sehr stark patrouillieren muss. Und das Immunsystem braucht eben recht viel Energie, um aktiv sein zu können. Das heißt, es zieht eben Energie an anderen Stellen ab. Das heißt, man wird müder, unkonzentrierter und schlapper und auch die Muskulatur kann darunter leiden, dass man eben sich auch von der Muskulatur her schlapp und müde fühlt. Und das Immunsystem ist eben sehr stark auf einen Bereich des Körpers fokussiert und kann sich dann eben unter Umständen nicht in ausreichender Form um andere Teile des Körpers kümmern. Das heißt, wir könnten eben deutlich infektanfälliger werden. Erreger, die wir irgendwann mal im Leben aufgenommen haben, könnten diese Lücke ausnutzen und dann eben hemmungslos aufwuchern, wachsen und Schindluder im Körper treiben. Deswegen ist auch da die protektive Flora, also die Säuerungsflora im Darm, sehr, sehr wichtig. Die besteht im Wesentlichen aus Bacteroidetes, aus Bifidobakterien, Lactobacillen und Enterokokken, die unter anderem auch dafür verantwortlich sind, dass der Darm sich überhaupt bewegt, also die Beweglichkeit des Darmes ausmachen. Wenn Lactobacillen fehlen, dann bewegt sich der Darm halt nicht ausreichend. Der ist ein bisschen wie gelähmt, kann man so sagen. Das heißt, der Stuhltransport ist nicht optimal. Je schlechter der Stuhltransport ist, umso länger verharrt der Stuhl im Darm. Und umso mehr Wasser wird dem Stuhl auch entzogen. Das heißt, der Stuhl dickt ein, wird fester. Und so kommt es dann eben auch, oder so kann es dann eben auch zu Verstopfungen kommen. Also einmal, dass man ständig einen sehr harten Stuhlgang hat, wo man eben sehr stark pressen muss, was dann wieder auch Hämorrhoiden begünstigt. Oder aber eben, dass man nur alle 2-3 Tage mal zur Toilette kann und nicht mindestens einmal täglich zur Toilette gehen könnte. Genau, also diese Säuerungsflora ist halt wirklich wahnsinnig wichtig. Das sind milchsäurebildende Bakterienstämme, die eben auch den pH-Wert mit regulieren, die auch einen Teil unseres Immunsystems ausmachen und aber eben auch die Beweglichkeit des Darms mit bestimmen. Dann geht es in dieser Stuhlanalyse auch mit Pilzen weiter. Also Candida albicans, Candida species, Geotrichum und Schimmelpilze sind hier im Wesentlichen, werden da analysiert. Gern genommen ist halt der Candida albicans, ein Hefepilz, der eben auch sehr stark Zucker einfordert, der sehr stark Kohlenhydrate einfordert und der nicht unbedingt gesund ist für den Körper. Auch hier wird einmal gemessen, wie hoch ist der vorhanden, liegt der schön in der Norm, so wie er sein soll, oder aber ist der sehr stark aufgewuchert. Dann geht es eben mit den Verdauungsrückständen weiter. Die hatte ich ja vorhin schon benannt. Über die Verdauungsrückstände oder über den Nachweis von Verdauungsrückständen kann man immer ein bisschen den Rückschluss auf die Ernährung ziehen, aber eben auch auf das Trinkverhalten beispielsweise oder aber eben auf die Kohlenhydratverdauung oder eben die Leistung der Bauchspeicheldrüse. Der Wassergehalt im Stuhl, wenn der sehr niedrig ist, kann man davon ausgehen, dass der Stuhl halt eben sehr fest ist, dass eventuell die Trinkmenge deutlich zu niedrig ist oder aber, dass eben der Stuhl viel zu lange im Darm verharrt, weil die Transportfähigkeit halt nicht gegeben ist. Also weil eben Lactobacillen beispielsweise fehlen, die dann die Darmbeweglichkeit einschränken und damit eben den Stuhl viel zu lange im Darm festhalten, dann wird dem Stuhl wieder das Wasser entzogen und er dickt halt mehr und mehr ein. Das sind die Rückschlüsse, die man aus einer solchen Stuhlanalyse ziehen kann. Eiweißgehalt im Stuhl könnte erhöht sein durch eben eine erhöhte Eiweißzufuhr, aber auch wenn bestimmte Bakterienstämme fehlen oder auch wenn die Bauchspeicheldrüse nicht aktiv genug ist und nicht genügend Enzyme ausschüttet, um die Eiweißaufspaltung stattfinden lassen zu können. Genau, dann geht es weiter mit Entzündung im Darm, ob das sogenannte Leaky Gut-Syndrom vorsteht. Leaky Gut bedeutet löchriger Darm. Der ist jetzt nicht löchrig, dass da wirklich Löcher drin sind. Das ist damit tatsächlich nicht gemeint. Mit Leaky Gut ist gemeint, dass eben bestimmte Bakterienstämme fehlen und damit keine ausreichende florale Besiedlung über den Darmschleimhäuten drüber liegt. Also im Grunde so, als würde man einen Garten haben mit einem schönen Rasen und der Maulwurf zerstört die Rasenfläche. Da, wo man dann den Maulwurfshügel anschließend plattklopft, da ist ja auch erstmal kein Rasen mehr, der muss sich dann erst wieder dorthin, der muss erst wieder ausgesät werden oder muss erst wieder dort wachsen können. Und wenn man Pech hat, wächst da halt erstmal kein Rasen, sondern Moos oder keine Ahnung, irgendwas anderes, was man da nicht haben möchte. Und das ist im Darm sehr ähnlich. nur, dass wir keine Maulwurfshügel im Darm haben, sondern eben, dass wir, dass bestimmte Bakterienstämme fehlen, weil wir sie nicht ausreichend füttern zum Beispiel. Und da dann eben eine sogenannte, eine Lücke entsteht, die durch andere Stoffe oder andere Bakterienstämme dann eben einfach überwuchert wird. So entsteht ein Leaky Gut-Syndrom. Und dieses Leaky Gut-Syndrom hat zum Nachteil, dass über diese vermeintlichen Löcher eben Stoffe eben in die Blutbahn eindringen können, die eigentlich hätten ausgeschieden werden sollen. Man kann dieses Leaky Gut-Syndrom über die Messung des Zonulins nachweisen. Zonulin sollte am besten eben über das, über den Stuhl nachgewiesen werden, gemessen werden. Man kann eben gucken, ob Entzündungen da sind in Form von Alpha-1-Antitrypsin oder Calprotectin. Das sind Marker, die eben immer dann anschlagen, wenn Entzündung in den Schleimhäuten drin sitzt, dann werden eben diese Enzyme ausgeschüttet. Und tatsächlich kann man das schon ganz gut nachweisen, noch bevor man das in einer Darmspiegelung sehen kann. Also die diese Enzyme werden freigesetzt und sind dann eben über den Stuhl messbar. Bei einer Darmspiegelung hat man ja eine Sichtdiagnostik. Bei einer Sichtdiagnostik kann man nur hochrot entzündete Stellen zum Beispiel sehen oder aber eben Polypen zum Beispiel oder Tumore. Aber man kann nicht die florale Besiedlung des Darms sehen und man kann auch nicht sehen, ob unter der Schleimhaut irgendwo eine Entzündung sitzt. Das ist ähnlich wie im Zahnbereich. Der Zahn kann völlig intakt sein und nach außen hin total toll aussehen und trotzdem kann sich an der Zahnwurzel eine Entzündung befinden. Und man kann das so ein bisschen auf den Darm dann eben übertragen. Alpha-1-Antitrypsin und Calprotectin sollten unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze sein. Und selbst kleine Schwankungen, also kleinere Schwankungen im Normbereich werden toleriert, aber ein erhöhter Nachweis innerhalb des Normbereichs spricht schon eben für die Entzündungsneigung und sollte dann eben auch mit therapiert werden. Je weniger Lactobacillen, Bifidobakterien, Enterokokken als Schutz auf den Schleimhäuten sitzen, umso eher kann es eben auch zu Entzündungen im Darm kommen, umso eher steigt eben auch das Zonulin und eben Alpha-1-Antitrypsin und Calprotectin. Ja, dann wird eben die Pankreaselastase gemessen. Die Pankreaselastase ist das, was ich vorhin schon sagte. Das sind Enzyme der Bauchspeicheldrüse, die ausgeschüttet werden zur Spaltung von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten. Ist die Bauchspeicheldrüse etwas unterfunktional, schüttet sie nicht genügend Enzyme aus, können diese Nährstoffe eben nicht gespaltet werden, können nicht verwertet werden. Auch das gibt gerne Gärung und Fäulnis. Manchmal sieht man das, dass dann ein Fettfilm auf dem Stuhl schwimmt oder eben, dass der Stuhl anders riecht oder von der Zusammensetzung her nicht optimal ist. Gallensäure wird noch kontrolliert. Gallensäure findet sich eigentlich im überwiegenden Maße im Dünndarm, hat im Dickdarm eigentlich nur wenig zu suchen. Kommt es zu Störungen der Bauhinschen Klappe, also dessen, was eben Dünndarm von Dickdarm trennt, damit sich die Bakterien dort nicht untereinander austauschen und damit der Stuhl auch wirklich nur in eine Richtung schiebt und nicht wieder in einer zurückrutscht quasi, kommt Gallensäure vermehrt im Dickdarm mit vor, dann kann der Stuhl sehr stark brennen. Es gibt aber auch Menschen, die merken gar nichts davon. Manchmal riecht er dann sehr säuerlich, auch der Stuhl. Und genau, also Gallensäure verätzt, wenn man so will, die Darmschleimhäute und zerstört damit auch Bakterienstämme. Also es ist nicht optimal. Das sollte dann eben gebunden werden. Gallensäure hat halt im Dickdarm nur bedingt etwas zu suchen. Die Gallensäure sollte eigentlich aus dem Dünndarm wieder resorbiert werden. Cholesterin wird daraus gezogen, um daraus dann eben Hormone zu produzieren, unter anderem Hormone zu produzieren und den Zellaufbau zu unterstützen, weil jede Zelle einen Cholesterinring, eine Cholesterinmembran beinhaltet. Last but not least wird dann noch das sekretorische IgA kontrolliert. Das sekretorische IgA ist das Immunsystem der Darmschleimhäute. Also ein Großteil unseres Immunsystems startet im Darm. oder entsteht im Darm. Und wenn, also man kann halt anhand dieses sekretorischen IgAs ganz gut erkennen, ob das Immunsystem inaktiv ist oder hyperaktiv ist. Ist das Immunsystem, also das sekretorische IgA, hyperaktiv, also zu viel davon gemessen, dann kann man ein bisschen davon ausgehen, dass Nahrungsmittelintoleranzen eine Rolle spielen können. Denn wenn das, was ich jeden Tag esse, das rutscht dann ja immer am Darm vorbei, zeigt eben eine Reaktion auch dann entsprechend im Immunsystem, in den Darmschleimhäuten, dann sollte man mal überlegen, welches Nahrungsmittel da ursächlich für sein kann und den Störfaktor eben ausmacht. Ist das Immunsystem zu schwach, kann es eben sein, dass Lactobacillen, Bifidobakterien fehlen, die eben die Barriere herstellen. Das Immunsystem hat sich verausgabt und ist halt nicht mehr in der Größenordnung vorhanden, wie wir es bräuchten, damit es ausreichend Erregerabwehr leistet. Wir nehmen ja über die Nahrung jede Menge Erreger auch auf. Wir atmen, wir schlucken Speichel runter. Die Erreger, die dort überall drin sitzen, müssen ja über die Magensäure abgetötet werden. Wenn wir nicht genügend Magensäure haben, dann kann eben auch die Verdauung des Darms nicht gut sein. Also der Darm kann nur so gut arbeiten, wie der Magen, der ihm vorgeschaltet ist, ihm vorarbeitet. Also die Magensäure dann eben die Nahrung zersetzt. Denn das kann der Darm nicht leisten. Der Darm kann die Nahrung nicht zersetzen. Das kriegt er nicht hin. Dafür ist halt der Magen zuständig. Und wenn der Magen keine Magensäure ausschüttet, dann rutschen eben auch Erreger in den Darm runter und das sekretorische IgA verändert sich. Also auch da kann es eben Hinweise drauf geben, dass vielleicht Nahrungsmittelintoleranzen eine Rolle spielen könnten oder aber eben die Funktion des Immunsystems einfach ein bisschen gestört und geschwächt ist. Ja, das ist das, was bei einer Stuhlanalyse analysiert wird. Man kann da noch eine Mikrobiomanalyse anvisieren. Auch die Mikrobiomanalysen sind sehr interessant, wie ich finde. Da werden eben ein paar andere Dinge noch kontrolliert. Da wird jetzt nicht so sehr oder ausschließlich diese Parameter geguckt, sondern da werden eben viele andere Bestandteile des Darms mit analysiert, die eben ja für den Fettstoffwechsel mit zuständig sind, die eben dafür zuständig sind, was haben wir denn alles im Mikrobiom, dass die Neurotransmitter ausreichend gebildet werden und so weiter und so fort. Also das Mikrobiom ist da auch sehr umfassend. Ich kann mal gerade so eine Mikrobiomanalyse aufrufen. Da wird halt geguckt zum Beispiel, ob genügend Butyrat gebildet wird, was dann auch so ein bisschen für unsere Stimmung mit zuständig ist. Ob die Diversität des Darms halt gegeben ist, also ob ausreichend Bakterien im Darm vorhanden sind, also von jedem etwas im Grunde vorhanden ist und ob Propionsäure beispielsweise produziert wird und ob genügend Bakterienstämme da sind, die das Immunsystem stützen, die Darmflora stärken. Es gibt zum Beispiel Bakterienstämme, die Bacteroides, die entzündungshemmend wirken, die einen gewissen Schutz auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich bringen. Dann gibt es eben die Hausmeister, die eben aufpassen. Das sind die Dorea-Bakterien beispielsweise. Die Enterobacter-Bakterienstämme, die sind eben für die Eiweißverdauung unter anderem zuständig und so weiter. Also da werden nochmal andere Bakterienstämme untersucht. Mehr Bakterienstämme wird untersucht. Da wird jetzt nicht so sehr der Fokus auf die Entzündung gelegt, sondern tatsächlich mehr auf die Diversität, also ob von allem etwas in ausreichender Menge vorhanden ist. Denn wenn das nicht gegeben ist, dann kann nicht genügend Schutz vor Entzündungen zum Beispiel da sein. Man weiß dann, dass die Histaminproduktion vielleicht auch überhand nimmt. solche Dinge halt. Genau, das umfasst nochmal eine relativ große Anzahl an Bakterienstämmen und da geht es um laktatbildende Bakterien, um histaminbildende Bakterien, auch nochmal um die Pilze, dann eben um die Immunmodulation, welche Bakterien eben neuroaktiv sind, welche davon zu wenig da sind, gar nicht da sind oder eben zu viel da sind und so weiter und so fort. Genau, also auch eine Mikrobiomanalyse kann man machen. Ich finde beides wahnsinnig interessant und sehr spannend und kann das wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu machen, weil eben der Darm der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist. Ohne Darm kein Leben, weil wir keine Nährstoffe aufnehmen könnten einfach. Das ist Fakt und das ist wichtig, dass wir das dann eben uns mal verinnerlichen, welche Funktion der Darm hat. Der ist nicht einfach nur dafür da, dass wir einmal am Tag auf die Toilette gehen können, um 5 Minuten unsere Ruhe zu haben und in Ruhe ein bisschen lesen zu können, sondern der Darm ist dafür da, dass die Nährstoffe, die aus der Nahrung kommen, auch aufgenommen werden können, dass der Stoffwechsel damit bei Laune gehalten wird, dass die Organe mit Nährstoffen versorgt werden, dass das Gehirn mit Nährstoffen versorgt wird und so weiter. Wir produzieren oder wir nehmen aus der Nahrung unter anderem zum Beispiel Tryptophan auf und 95% des Tryptophans werden im Darm zu Serotonin umgewandelt. Das heißt, wenn kein Darm da ist, dann kann auch kein Serotonin produziert werden oder nur in ganz, ganz klitzekleinen Mengen. Und deswegen ist auch der Darm halt bei Menschen mit Stimmungsschwankungen, mit Depressionen auch ganz interessant zu begutachten. Und sollte eben auch da berücksichtigt werden. Wenn man nicht genügend Tryptophan über die Nahrung aufnimmt, dann kann auch das eben mit einer Rolle spielen. Aber wenn der Darm nicht in der Lage ist, das umzubauen, also aus Tryptophan Serotonin herzustellen, dann ist meine Stimmung über den Tag halt ziemlich geknickt. Und aus Serotonin kann dann auch kein Melatonin produziert werden, was meinen Schlaf dann auch wieder total schlecht macht. Also auch bei Schlafstörungen immer mal an den Darm denken und einmal im Leben sollte man sich sowas mal gegönnt haben. Bestenfalls halt so einmal im Jahr so eine Stuhlanalyse zu machen, ist sehr hilfreich. Ich weiß, dass die auch nicht gerade geschenkt ist. Also kostet so im Schnitt 145 Euro eine Stuhlanalyse. Man kann das selber initiieren, indem man über Medivere einen Stuhltest bestellt. Das ist der Gesundheitscheck Darm plus Zonulin oder inklusive Zonulin. Man kann, wie gesagt, bei Medivere, das sogenannte Patientenlabor, da kann man als Patient selbstständig Testsets bestellen. Dort kann man sich so einen Stuhltest bestellen. Man bekommt den dann grafisch sehr schön dargestellt, anschließend wieder übermittelt nach der Auswertung. Die Auswertung dauert so eine gute Woche ungefähr. Mit einer kurzen Interpretation, welche Bakterienstämme wofür zuständig sind und so weiter. Die Interpretation, muss ich dazu sagen, ist tatsächlich sehr verallgemeinert. Also die Interpretation, also oder andersrum, das Labor kennt denjenigen ja gar nicht, der seinen Stuhl dort einschickt. Und deswegen ist das eine ganz, ganz allgemein gehaltene Interpretation. Das Labor sieht zum Beispiel, dass der Fettgehalt im Stuhl sehr hoch ist und schreibt dann erstmal als erste Lösungsvariante darunter, dass der Fettgehalt über die Nahrung eben reduziert werden sollte, dass man mehr Ballaststoffe zu sich nehmen sollte. Solche Dinge. Also da muss man immer auch seine persönliche Note mit einbringen anschließend, was die Interpretation angeht. Manchmal, wenn beispielsweise Clostridien aufgewuchert sind, dann steht da halt oft bei, dass es aus einer antibiotischen Behandlung entstehen kann. Oder aber eben aufs mangelnder Kauleistung oder weil man eben bestimmte Medikamente einnimmt, wie Magensäureblocker oder Statine, also Cholesterinsenker, dass daraus eben erhöhte Clostridien entstehen können. Das muss aber ja nicht das sein, was ich mache. Und dann stellt man diesen Stuhltest eben häufig wieder in Frage. Also bitte nicht zu persönlich die Worte da drin nehmen, weil die können nicht personifiziert sein. Dafür müsste das Labor die Person kennen. Wenn Patienten bei mir eine Stuhlanalyse machen, bekommen sie hinterher eine personifizierte Interpretation der Stuhlanalyse, weil ich den Patient kenne. Ich habe mit dem vorher ein 2-Stunden-Gespräch geführt, wo ich sämtliche Dinge, die wichtig sind, eben einmal abgefragt habe und mich dann eben etwas mehr auf die Stuhlanalyse stürzen kann bei der Interpretation. Das macht einen großen Unterschied. Menschen, die häufig schon Antibiotika eingenommen haben oder Penicillin oder eine antibiotische Behandlung gemacht haben, auch eine langzeitantibiotische Behandlung gemacht haben, die sollten auf jeden Fall mal ihr Mikrobiom, also die Stuhlanalyse mal machen lassen, weil Antibiotika leider nicht nur die schlechten Bakterien beseitigen, sondern eben auch einen Großteil der guten Bakterienstämme. Und wenn ich dann nicht die Fähigkeit habe, die wieder anzufüttern, anzureichern, dann wachsen halt auch erstmal eher die schlechten Bakterienstämme. Und man merkt es halt nicht immer sofort, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern meist merkt man das erst dann, wenn das Kind halt schon kopfüber im Brunnen hängt und nur noch mit dem großen Zeh oben sich am Brunnenrand festhalten kann. Deswegen sollte man eben nach einer gewissen Zeit, wenn eine antibiotische Behandlung gemacht wurde, sollte man eben nach einer gewissen Zeit eine Stuhlanalyse machen, damit man eben weiß, was man wieder aufbauen muss, damit es nicht zu irgendwelchen Symptomen, Erkrankungen oder eben zur vermehrten Infektanfälligkeit kommt. Das ist, halte ich für sehr, sehr wichtig. Was gibt es noch zu berücksichtigen? Eigentlich habe ich, glaube ich, alles. Also auch wer sich da einseitig ernährt, wer so den ganzen Tag nur eine Banane isst, auch der sollte halt sein Mikrobiom mal checken lassen, weil unsere Darmbakterien wollen gefüttert werden. Darmbakterien leben nicht von Luft und Liebe, sondern die wollen gefüttert werden wie ein Tamagotchi. Und wenn wir unsere Darmbakterien nicht regelmäßig füttern, dann gehen sie kaputt. Das ist so, als ob ich ein schönes Blumenbeet habe und die Blumen aber nie gieße, sondern darauf setze, dass vielleicht dann und wann mal ein Regenschauer kommt und meine Blumen miternährt und die Blumen dann eben davon überleben können. Wenn es aber dann 6 Wochen lang nicht regnet, dann können auch Bakterienstämme und auch Pflanzen nicht überleben. Und deswegen ist es wichtig, die Bakterien regelmäßig zu füttern mit guten Lebensmitteln, mit ausreichend Ballaststoffen, also das volle Korn oder auch mal die Haferflocken, gedünstetes Gemüse ist super wichtig und so weiter. All das sind Dinge, auf die die Bakterien stehen und mit denen die gerne, von denen sie sich gerne ernähren möchten. Ja, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ansonsten hört euch die Folge einfach 2-mal an, macht euch ein paar Notizen vielleicht und lasst mal eure Darmbakterien checken und schenkt eurem Darm mehr Aufmerksamkeit. Und wenn ihr ständig Blähungen habt, ständig Verstopfung habt oder ständig Durchfall habt, auch dann solltet ihr eurem Darm ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, denn wer ständig Durchfall hat, dem gehen viele, viele wichtige, wertvolle Nährstoffe verloren. Wer ständig Verstopfung hat, der sorgt dafür, dass ständig Fäulnis entsteht im Darm, was auch nicht gesund und gut ist. Der Darm überbläht sehr stark und dieses Überblähen, das macht halt Lücken im System und ist halt auch nicht förderlich. Wer eher gestresst und nervös ist, der sollte auch seine Darmflora mal checken lassen. Denn die Nervosität und Unruhe kann dafür sorgen, dass nicht genügend Magensäure ausgeschüttet wird und so eben dann die Nahrung immer unverdaut in den Darm runterrutscht. Ja, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe, ihr könnt einen Nutzen aus der Folge ziehen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Resttag. Mein Telefon hat jetzt in der Zeit, das sind jetzt 40 Minuten Aufnahme, hat einige Male geschellt. Das heißt, ich muss jetzt mal eben gucken, wer da etwas von mir möchte. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade macht. Und Empfiehlt unseren Podcast doch gerne weiter, teilt ihn in eurer Story, markiert uns bei Instagram oder bei Facebook, teilt ihn über WhatsApp. Die Zahl unserer Zuhörer steigt stetig, was uns mega, mega freut. Also wir freuen uns echt immer einen Keks, wenn wieder neue Zuhörer dazugekommen sind, wenn wir sehen, dass die Folgen halt so und so viel tausendmal aufgerufen wurden und gehört wurden. Da ist noch viel Luft nach oben. Also teilt gerne unseren Podcast, teilt ihn gerne mit denen, die euch was lieb und wert sind. Und macht's gut. Bis bald. Tschüss.